Ja, liebe Gemeinde, heute geht es um den Nikodemus. Der Nikodemus, der zu Jesus gekommen ist und Fragen hatte. Und das kennen wir sicher aus unserem Leben, dass wir Fragen haben und mit denen zu Jesus gehen. Und weil der Nikodemus ein Pharisäer war und damit einer der obersten der Juden, ist die ganze Begegnung in der Nacht passiert. Und sonst zeige ich ja mal gerne die Videos, wo wir quasi als Lesung schauen können. Und die haben das auch zur Nacht quasi gedreht. Und die ganzen Szenen sind so unglaublich dunkel, man erkennt eigentlich nichts. Darum habe ich gedacht, bevor wir eigentlich gar nichts erkennen, lese ich euch doch das einfach heute vor und greife ein anderes Mal wieder auf die Videos zurück. Ja, und so wollen wir halt zusammen den Text erkunden. Ihr seid eingeladen, da zum Mitlesen, sogar farblich, wer wenn spricht. Ihr findet heraus, welche Farbe welchen ist. Und ich lese es euch gleichzeitig vor und so tauchen wir doch jetzt in den Text ein. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und den kennt ihr jetzt, 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat, hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das ist Johannes 3, Vers 1 bis 21. Ein langer Abschnitt eigentlich, aber auch einen spannenden Abschnitt. Johannes 3, 1 bis 21. Jetzt ist die Frage, wisst ihr noch, wie das Kapitel 2 aufgehört hat? Jesus steht in Jerusalem, am Passafest hat er wollen feiern und er hat im Tempel noch ein bisschen aufgeräumt. Und nachher lesen wir am Schluss aber von dem Kapitel 2, dass ganz viele Menschen an Jesus geglaubt haben, wegen dem Wunder, das er da hat. Und dann steht aber auch, doch Jesus durchschaute die Menschen und hat gewusst, dass der Glaube nicht Bestand haltet. Und so haben wir es jetzt hier in dem Kapitel 3 eigentlich mit einem Gegensatz zu tun. Der Nikodemus da, der hat jetzt echt Verlangen nach Wort. Das ist noch spannend, wie es jetzt wie ein bisschen wechselt. Und das Interesse vom Nikodemus echt war, das sehen wir eben am Umstand, dass obwohl er Pharisäer war, gleich Jesus aufgesucht hat. Das hat ihn in Missgunst bringen bei den anderen Pharisäern. Und darum bin ich ziemlich sicher, ist der Nikodemus eben auch zmitzt in der Nacht zu Jesus gegangen. Er hat Nacht verbirgt, was man nicht sehen darf. So hat er unbeobachtet dorthin schleichen und hat Jesus besucht. Und ich finde, auch das unterstreicht aber wieder, dass er sich sehr nach dem Wort gesinnt hat. Es wäre vielleicht einfacher gewesen, er wäre nicht zu Jesus gegangen. Er hat das gar nicht riskiert. Aber irgendwie hat er es wollen wissen und er hat es riskiert. Der Nikodemus war nicht nur Pharisäer, sondern eben auch Lehrer. Das haben wir in Vers 10 gehört. Jesus hat gewusst, dass er Lehrer ist. Und Nikodemus hat aber auch bemerkt, dass Jesus in einer besonderen Beziehung zu Gott stehen muss. Das ist ihm Nikodemus aufgefallen. In Vers 2 haben wir gelesen, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann dieses Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Nikodemus hat einfach nicht erkannt, dass Jesus auch ganz Gott ist. Das hat er wirklich leider nicht erkannt. Es ist wie viele Menschen eigentlich heute auch sagen, ja, Jesus, das war ein grossartiger Mensch gewesen, doch. Und er hat ganz vorbildlich gelebt, hohe Maßstab, ethische, moralische Maßstab. Und er war sicher auch ein grossartiger Lehrer gewesen. Aber das Entscheidende wird nicht genannt. Jesus ist ganz Gott gewesen. Und er ist ganz Gott. Und mit dem Satz, mit dem Vers 2, hat quasi das Gespräch angefangen. Mit dem Satz ist der Nikodemus an Jesus hingetreten. Und wenn wir jetzt die Antwort von Jesus anschauen, dann fällt auf, dass eigentlich die Antwort von Jesus gar nicht zu dem Eröffnungssatz, zu dem Gespräch passt. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Kann man sich überlegen, man könnte ein neues Gespräch von zwei Personen vorstellen. Der eine sagt, hey, tolles Wetter heute, oder? Und der andere sagt, ja, stimmt, ich hatte morgen Cornflakes gehabt. Das kann man machen, aber es passt nicht zusammen, oder? Es hat einfach nichts miteinander zu tun. Natürlich war Jesus nicht so plump da. Ich vermute vielmehr, dass Jesus geahnt hat, dass der Nikodemus zu ihm gekommen ist, um noch gelehrter zu werden und dann noch mehr von Lehre weitergeben kann. Aber Jesus hat nicht das bedienen, was der Nikodemus wollte, sondern Jesus hat den Nikodemus auf etwas hinweisen. Er hat ihm gesagt, du musst zuerst wiedergeboren werden. Und nur so wirst du ins Reich Gottes kommen. Und dennoch ein Hinweis, wenn wir auch immer mehr Bibel lesen, immer wenn sich ein Wort wiederholt, dann müssen wir die Ohren spitzen. Und da fängt ja der Vers oder die Antwort von Jesus an mit wahrlich, wahrlich, also wörtlich eigentlich Amen, Amen. Und das ist ein Hinweis, dass jetzt ganz, ganz ein wichtiges Wort ausgesprochen wird. Und für den Nikodemus muss die Aussage von Jesus aber stossend gewesen sein. Zum einen, weil er den Inhalt, wie wir dann gerade noch sehen werden, überhaupt nicht begreifen konnte. aber auch, weil es nicht seiner Erwartung entsprochen hat. Der Nikodemus als Gelehrter hat ein starkes Bild von dem Erlöser gehabt, wo er darauf wartet. Der Erlöser wird kommen und die doch sehr verhassten Römer aus dem Land vertreiben und alle Feinde von Israel komplett besiegen. Er wird pompös in Herrlichkeit kommen, mächtig. Das ist das Bild gewesen. Und jetzt sagt ihm Jesus, dass er, der Nikodemus, muss neu geboren werden, wenn er ins Reich Gottes hinein will. Und das passt alles irgendwie nicht zusammen für den Nikodemus. Und uns heute lehrt es aber, dass sich mit dem Leben im Reich Gottes, gerade wie mit unserem Leben, verhalten tut. Um da zu leben, haben wir auch müssen geboren werden. Ich weiss, ihr sind alle geboren worden, sonst wären ihr jetzt nicht da. Geht nicht anders. Und so ist es aber auch mit unserem geistlichen Leben. Damit wir ins Reich Gottes kommen können, müssen wir geistlich gesehen noch einmal geboren werden. Es braucht zuerst unsere Wiedergeburt. Sonst kommen wir nicht ins Reich Gottes. Es geht nicht ohne. Und statt neu geboren werden, könnte man aber eben auch von oben her geboren werden übersetzen. Oder auch von oben her neu geboren werden übersetzen. Und dann wird auch ganz klar, woher die neue Geburt passieren tut. Und wie wir dann in Vers 4 am Schluss gesehen haben, versteht das der Nikodemus noch nicht. Wie soll das nur gehen? Und Jesus gibt noch eine Antwort in Vers 5. Und wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und was ich vorhin so einfach als Antwort von Jesus betitelt habe, ist in Wort da jetzt ein kleiner Knacknuss. Also, was ich vorhin schon als Antwort von Jesus betitelt habe, ist in Worten da wirklich eine kleine Knacknuss. Zuerst fällt wieder das wahrlich, wahrlich auf, das habe ich schon gesagt. Und dann folgt jetzt wirklich etwas ganz Wichtiges. Und jetzt redet Jesus davon, dass man aus Wasser und Geist muss geboren werden. Und da liegt die Knacknuss. Wenn wir das erste Mal lesen, dann denken wir vielleicht damit, dass da Taufe gemeint ist und der Heilige Geist. Und es gibt Ausleger, die genau dieser Richtung natürlich folgen tun, mit Wasser und Geist, wie es da im Vers 5 steht. Doch das würde bedeuten, dass Jesus uns da sagt, dass wir ohne Taufe nicht errettet werden können. Ist das wahr? Aus meiner Sicht nicht. Was wäre, wenn jemand auf dem Sterbebett noch zum Glauben kommt, aber nicht mehr getauft werden kann? Wäre für so jemand denn das Himmelreich verschlossen? Findige Theologen haben für so Fälle dann eine Ausnahmeregel erfunden. Quasi, man muss sich taufen lassen, außer das geht halt nicht mehr. Und dann gibt es also einen Alternativplan B. Genau. Und biblisch ist das ganz schwierig, so eine Ausnahmeregel zu begründen. Auch ist es so, eigentlich so, habe ich mir überlegt, dass Taufe für Menschen bestimmt ist, die ihr Leben schon Jesus übergeben haben. Also Menschen, die schon errettet sind. Und eine Lehre, wonach wir durch Taufe erst Erlösung und Errettung finden, ist abzulehnen, würde ich sagen. Von mir aus unterstreicht auch der Schächer am Kreuz die Aussage. Er, der verurteilte Straftäter, der mit Jesus gekreuzigt worden ist, hat von Jesus Zusage bekommen, nachdem er erkannt hat, wer Jesus ist und ausgesprochen hat, dass er noch am selben Tag wird mit Jesus im Himmel sein. Ganz ohne eine Taufe. Aber was meint denn Jesus da mit Wasser und Geist? Ich habe ein bisschen nachgeforscht und ein Indiz für die Knaus könnte Johannes 7, 38 und 39 sein. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Und an dieser Stelle braucht gemäss Johannes, wo er das aufgeschrieben hat, Jesus Wort Wasser für den Heiligen Geist. Und dann habe ich mir überlegt, kann das nicht auch hier in dem Vers 5 der Fall sein? Dass das Wort Wasser auch für den Heiligen Geist gebraucht wird. Und dass das Wort, das damit unterübersetzt worden ist, im Griechischen heisst das Kai, das kann auch mit eben diesem zum Beispiel übersetzt werden. Und dann würde der Satz heissen, wenn jemand nicht aus Wasser, aus eben diesem Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und die Auslegung würde von daher Sinn machen, dass Jesus dann ab Vers 6 immer nur noch vom Geist spricht. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Für mich persönlich bleibt der Vers 5 aber ein Knacknuss. Klar ist, dass eine geistliche Geburt notwendig ist, um überhaupt ins Himmelreich zu gelangen. Und die geistliche Geburt wird durch den Heiligen Geist bewirkt. Und zwar dann, wenn wir an Herrn Jesus Christus glauben. Und zwar von ganzem Herzen. Und wenn wir einsehen, dass wir Vergebung von Jesus brauchen, dass wir Sünde da haben in unserem Leben. Der Nikodemus auf jeden Fall hat verstanden, oder ich muss anders sagen, Nikodemus hat das Neugeborenwerden immer noch nicht verstanden. Er war doch Jude gewesen. Und er hat gewusst, dass er ein Nachfahre von Abraham ist. Also gehört er doch zum Volk Gottes. Und eigentlich ist doch da für ihn alles gut gewesen. Und in Vers 10 bis 13 geht Jesus recht hart mit dem Nikodemus um. Aber er versucht ihm dann trotzdem noch einmal zu erklären, dass nur der Herr Jesus Christus berechtigt ist, vom Irdischen und vom Himmlischen zu sprechen. Weil nur er war im Himmel und so, wie er jetzt auch auf der Welt ist. Und damit hebt Jesus sich von allen anderen Lehrern massiv ab. Und dann auf dem Vers 14 versucht Jesus noch einen Anlauf, das in Nikodemus näher zu bringen, um was es da geht. Und er greift jetzt auf einen für einen Nikodemus sehr bekannte Geschichte zurück. Er will in Nikodemus das wirklich noch einmal näher bringen. Die Geschichte ist quasi die von Mose. Das Volk Israel ist befreit worden aus Ägypten und dann ist es unterwegs gewesen mit dem Mose in der Wüste. Und sie sind ungeduldig geworden. Wann kommen wir endlich in das verheißene Land? Und das Volk Israel hat gut können auch murren und jämmerle. Plötzlich ist das Essen nicht mehr recht gewesen. Jeden Tag das Gleiche. Es hängt uns schon so am Hals und Nase und Ohren aus und überall. Wir mögen es nicht mehr sehen. Und sie sind auch gegen Gott murren und gegen den Mose. Und dann ist Folgendes passiert. Gott hat Folgendes gemacht. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Flehe zum Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Und Mose flehte für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine feurige Schlange und tu sie auf eine Stange, und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Kupfer und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte, und er schaute auf zu der Schlange aus Kupfer, so blieb er am Leben. Wir haben es jetzt rasch nachlesen, damit wir die Geschichte wieder kennen. Vom Nikodemus dürfen wir davon ausgehen, der hat sofort gewusst, was Jesus da anspricht. Die ist für ihn bekannt und vertraut gewesen. Und die Schlangen auf dem Pfahl ist natürlich ein Bild, das auf Jesus am Kreuz hinweist. Und so wie die Schlange da bei Mose in der Wüste erhöht worden ist, so ist auch Jesus am Kreuz erhöht worden. Und wir werden dann gerettet, wenn wir zu Jesus im Glauben aufschauen. Gerade so, wie die gebissenen Israeliten quasi im Glauben zu dieser Schlange haben müssen aufschauen. Und es ist damals um Leben und Tod gegangen und es geht heute um Leben und Tod. Und so wie eben jeder, der die erhöhte Schlange angeschaut hat, nicht an dem Schlangenbiss gestorben ist, so wird auch jeder ewiges Leben haben, wo auf den Sohn Gottes schaut. So steht es in Vers 15, da in unserem Abschnitt. Und dann kommt eben der weltberühmte Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und der Vers fasst noch einmal zusammen, was Jesus da in Nikodemus über die Wiedergeburt beibringen will, was er ihm sagt. Und wir erfahren auch, was Gott denn überhaupt zur Errettung der Menschen motiviert hat. Warum hat Gott überhaupt die Menschen erretten? Aus Liebe zu uns. Darum hat er auch seinen geliebten Sohn am Kreuz für uns hingegeben, weil er uns liebt. Er will, dass Menschen auf dieser Welt errettet werden. Niemand muss verloren gehen. Jeder kann auf den erhöhten Jesus schauen und an ihn glauben. Jeder. Gott hat seinen Sohn ja auch können auf die Welt schicken, um Menschheit zu richten. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat sie retten. Er will uns retten. Er will dich retten. Und das ist ganz wichtig. Noch leben wir in dieser Gnadenzeit, wo Rettung möglich ist. Noch ist es wirklich möglich, dass wir unseren Blick auf den erhöhten Jesus wenden und so errettet werden. Aber die Zeit wird vorübergehen und dann wird dann gleich die Zeit vom Gericht kommen. Und jetzt, in den letzten Versen, spricht Jesus darüber, dass die Menschheit wie in zwei Gruppen aufgeteilt ist. Es gibt Gruppen, die an Jesus glaubt und auf ihn vertraut. Und die Gruppe wird nicht gerichtet werden, sagt Jesus. Nicht. Wir müssen keine Angst haben vor einem zukünftigen Gericht. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du auf den Erhöhten schaust, dann hast du da schon die Zusage, wir werden nicht gerichtet werden. Wir müssen keine Sorge haben, kein Bedenken vor dem. Und dann gibt es aber noch die Gruppe, die nicht glaubt. Und die Gruppe ist schon gerichtet. Denn ohne Wiedergeburt wird es kein ewiges Leben geben. Und leider ist es so, dass ein Großteil der Menschen nicht an Jesus glauben wird. Ich finde, das sagt auch der Vers 19 uns auch noch einmal. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und umso wichtiger ist, dass wir Menschen auf das Licht hinweisen. Wir sind die, wo andere Menschen auf das Licht hinweisen. Und ich finde, dass Jesus da auch zwar manchmal ein bisschen harsch mit dem Nikodemus redet, aber auch geduldig ist. Er versucht immer wieder einen Erklärvorgang. Darum musst du wiedergeboren werden. Er nimmt immer wieder einen Anlauf und geht noch einmal darauf ein. Und ich finde, wir sollen auch geduldig die Notwendigkeit dieser Wiedergeburt weiterverzählen. Erklären den Menschen, die wir kennen. Weil nur wer im Geist geboren ist, gehört zu der Familie Gottes. Es reicht nicht, dass wir zum Beispiel schon in der Stammlinie Abraham drin haben. Wie Nikodemus. Das reicht nicht. Wir müssen in die Familie Gottes hinein und das geht nur über die Wiedergeburt. Und nur dann werden wir bis in alle Ewigkeit bei Jesus sein. Und ich habe mir überlegt, wir machen zum Schluss noch kurz ein kleines Gedankenexperiment. Ich habe gesagt, wir leben noch in der Gnadenzeit. Und die wird dann aufhören, wenn Jesus wieder wird kommen. Komm, wir stellen uns mal vor, er kommt morgen am Montag in der Nacht. Versuch dir das mal vorzustellen. Das ist keine verlässliche Zeitangabe übrigens. Ich weiß es nicht. Aber als Gedankenexperiment können wir es uns mal vorstellen. Gnadenzeit geht noch heute und morgen den Tag durch. Und dann kommt er wieder. Wer möchtest du, dass noch erfahrt, dass er neu geboren werden muss? Von wem möchtest du das noch? Fällt dir jemand ein? Fallen dir mehrere ein? Ich meine, es kann schon sein, dass es noch 1000 Jahre geht. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht dran. Es kann auch sein, dass es noch 100 Jahre geht. Aber ich glaube auch da nicht dran. Ich glaube, es ist näher gekommen. Und es liegt wirklich an uns, dass wir überlegen, wem möchten wir die Botschaft weitergeben, die Jesus hier einem Nikodemus erklärt hat. Wir müssen neu geboren sein im Geist. Nur dann kommen wir ewiges Leben über. Und wir sind eingeladen, wir sind aufgefordert, die Nachricht noch in die Welt zu tragen, noch Licht zu sein. Und ich glaube, es bekommt Dringlichkeit, dass wir das anfangen zu tun. Und ich habe dann so überlegt, Simon, habe ich wirklich Lust drauf? Und ich merke, ich muss mich überwinden. Ich muss wie diese Dringlichkeit zuerst mal akzeptieren. Und dann muss ich mich überwinden. Aber die Botschaft ist wert. Es ist doch wert, dass wir das noch unseren Liebsten, wo wir möchten, dass sie auch neu geboren werden im Geist, dass wir das denen noch sagen. Ich glaube, es ist nötig, dass wir uns anfangen zu überwinden, dass wir um Mut beten. Und dann auch um Liebe. Das Ganze muss in Liebe passieren. Nur weil es vielleicht Dringlichkeit bekommt, müssen wir gleich den Holzhammer noch daheim lassen. Fein und in Liebe. Aber so, dass der andere spürt, das ist unser Herzensanliegen. Wir wünschen es uns und wir geben dem wirklich viel Gewicht. Und ich glaube, der Text, der fordert uns auch raus. Die Botschaft von dieser Notwendigkeit, von dem Wiedergeborenwerden, weiterzugeben. Es wäre falsch, nur zu sagen, ha, ich bin wiedergeboren. Das ist okay. Ich glaube, es schreit nach mehr. Ich glaube, es braucht uns in dieser Welt, dass wir die Botschaft weitergeben. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich bitte dich gerade, dass du uns mutig machst und dass du uns hilfst, unsere Menschenangst, unsere Furcht zu überwinden und wirklich auf Menschen zuzugehen, die wir lieben, die wir gerne haben. Wo wir möchten, dass sie auch die Wiedergeburt annehmen. Dass sie auch auf dich als der erhöhte Jesus schauen. Dass sie auch in die Familie Gottes, ins Reich Gottes hineinkommen. Jesus, das ist ein kleiner Mutprobe für uns und wir brauchen deine Hilfe. Und bitte leg du einfach auch die dringliche Notwendigkeit in unser Herz, dass wir das wirklich verstehen dürfen. Ja, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deinen Beistand, wir brauchen die Ermutigung gegenseitig, Jesus. Hilf du uns, führ du uns und leite du uns. Amen. Dürfen jetzt zusammen singen. Ich habe die Predigt Jesus der Erhöhte genannt und ich habe schon gespickt, das letzte Lied. Da geht es auch um der Erhöhte. Das passt dann wunderbar. Aber wir singen auch die ersten Lieder schon mit.